Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, wir haben gerade gesungen, wo ich auch stehe. Ich musste gerade dran denken. Ich glaube, das ist ein paar Jahre her, aber ich habe das mit dir zusammen kennengelernt, das Lied, als wir zusammen Musik gemacht haben. Und dadurch bin ich dem Lied immer noch sehr verbunden. Und ich finde das auch spannend, darüber nachzudenken, wo ich auch stehe. Wir stehen jetzt hier an Stelle und wenn wir die Bibel lesen, lesen wir von den ersten Christen, die mit Gott unterwegs waren und in der ersten Gemeinde da waren. Und auch da, wo die gestanden haben, war Gott schon bei ihnen. Und ja, ich finde das cool, so eine Verbundenheit zu haben über so eine lange Zeit und Raum. Ihr könnt mich gut verstehen, oder? Als Paulus vor ein paar Jahren die EFG Korinth gegründet hatte, waren am Anfang alle richtig begeistert. Und es kamen viele Leute und andauernd gab es neue Taufen und alle waren begeistert und es wurde gefeiert. Und ich sag mal, in frommer Sprache, alle waren mit dem Herrn voll unterwegs und es lief richtig gut. Und nach kurzer Zeit, vielleicht als so die erste Verliebtheitsphase vorbei war und alle so ein bisschen verstanden hatten, wie es jetzt so läuft, kamen plötzlich auch dann sehr grundsätzliche Alltagsprobleme auf den Tisch. Man könnte vielleicht so sagen, auch relativ klassische Probleme. Da gab es dann Menschen, die wollten sich lieber streiten, anstatt dass sie zusammenarbeiten. Und dann gab es einige, die haben herumkrakeelt, dass sie alleine die Superchristen sind. Dann gab es Streit darüber, wenn man sich nicht einig war, wie man den einzig wahren Gottesdienst feiert. Es gab Streit darüber, wie man sich angemessen kleidet und viele weitere Punkte. Und in den letzten 10 Jahren habe ich durchaus in verschiedenen christlichen Gemeinschaften gelebt. Und diese ganzen Probleme, ihr könnt es euch sicher denken, sind natürlich längst überwunden. Die gibt es quasi nicht mehr, außer ab und zu mal. Aber eigentlich will ich darüber gar nicht sprechen. Und zwar gibt es noch eine weitere große Frage und ein großes Problem, was im Korintherbrief auftaucht. Und das habe ich in noch keiner Gemeindestunde gehört, die Frage, und auch noch nicht im Gottesdienst. Die Frage, darf ich eigentlich Götzenopferfleisch essen? Also darf ich Fleisch essen, das jetzt einem römischen oder einem griechischen Gott als Opfer dargebracht wurde? Das ist ja eine berechtigte Frage. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch, ja, aber Timon, ich weiß nicht, bei Aldi gibt es gar kein Götzenopferfleisch und auf dem Wochenmarkt in Stelle ja auch nicht. Und ich habe auch noch mal gerade meine Liste rausgeholt mit meinen relevanten Bibelthemen und also es ist jetzt nicht auf Seite 1 das Thema, auch nicht auf Seite 2 und 3 und 4 und 5. Vielleicht ist auch irgendwer hier, der jetzt sagt, ich habe tatsächlich darauf gewartet, weil ich habe irgendwie muslimische oder jüdische Bekannte und die sagen mir manchmal, das esse ich und das nicht und so und dann war das Thema. Kann auch gut sein. So oder so, ich will mit euch zusammen heute einen Blick darauf werfen und ich kann euch auch sagen, wenn ich das Thema nicht für relevant erachten würde, dann würde ich darüber auch nicht sprechen. Ich glaube, man kann viel davon lernen. Zu dem Thema gibt es im 1. Korintherbrief tatsächlich 3 ganze Kapitel, wo verschiedene Spezialfälle besprochen werden. Und auch in der Apostelgeschichte kommt es vor, beim Apostelkonzil, im Römerbrief und natürlich im Alten Testament, in den Gesetzestexten der Juden. Es ist also ein Thema, was in der Bibel durchaus kein Randthema war. Wir wollen uns allerdings das nicht alles angucken, das wäre natürlich zu viel, sondern wir lesen gleich nur ein Abschlussstatement, was Paulus dazu geschrieben hat. Aber bevor wir das lesen, tragen wir erstmal einige Fakten zusammen, wie die Situation mit dem Fleisch in Korinth eigentlich aussah. Und ich lade euch dazu ein, da euch einmal mit mir reinzudenken, damit wir das später auch den Text besser verstehen und auch besser auf unser Leben übertragen können. Dazu habe ich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Die geht los, genau. Ich und mein Fleisch in Korinth. Das ist wichtig. In der Stadt Korinth leben viele nichtchristliche Bürger. Jesus Christus war ja gerade erst gestorben, das ist ja alles ganz frisch. Da gibt es vor allem Griechen, das ist eine griechische Stadt. Dementsprechend ist das der größte Anteil der Bevölkerung. Es gibt aber auch Juden, die dort leben. Und wichtig für die Stadt Korinth ist, es gibt Tempel. In der Bibel wird das heidnische Tempel genannt. Das sind einfach die Tempel der Griechen, wo die Griechen ihre Götter angebetet haben. Und das ist ein wichtiger Ort für dieses Thema, denn im Tempel, da kommt das Fleisch her. Also wenn man Fleisch in der Zeit besorgen wollte, ist man im Tempel gegangen, denn dort wurden in verschiedenen Ritualen Tiere den Göttern geopfert und das Fleisch wurde dann entweder dort schon gegessen oder weitergetragen auf den Marktplatz und dort konnte man das dann kaufen, wenn man das in seinem privaten Haushalt dann einfach zubereiten und essen wollte. Fleisch kommt also grundsätzlich in Korinth erstmal aus dem griechischen Tempel. In Korinth steht meine Gemeinde, ich habe sie gerade EFG Korinth genannt. In der Gemeinde gibt es natürlich viele jüdische Christen. Und für die jüdischen Christen ist es ganz klar, das Götzenopferfleisch, das dürfen wir nicht essen. Das haben die in ihrer Kultur gelernt. Wir können das ja auch noch nachlesen im Alten Testament, in den Gesetzestexten. Und dort gibt es aber auch seit kurzem natürlich nicht-jüdische Christen, also Griechen, die zur Gemeinde gekommen sind. Und die sind natürlich das ganz anders gewohnt. Die haben gesagt, okay, natürlich das Fleisch vom Tempel, das ist das normale Fleisch, das esse ich seit ich hier lebe, das esse ich immer schon. Also eine ganz andere Kultur. In der Gemeinde werden natürlich Feste gefeiert, es gibt Abendmahl. Anders als wir heute gab es dann nicht ein kleines Stückchen Brot, sondern da wird einfach zusammen gegessen und natürlich gibt es da auch Fleisch. Die Leute treffen sich natürlich auch zu Hause, essen da zusammen. Genau, das heißt auch Fleisch ist jetzt was Alltägliches, auch im Gemeindeleben. Mit verschiedenem kulturellen Hintergrund. Kurze Gedanken zu religiösen Aspekten dazu. Unser Glaube hat ein wichtiges Statement, damals in Korinth schon und auch für uns heute, ja, ist, dass wir sagen, in Christus sind wir zur Freiheit berufen oder in Jesus sind wir frei. Das ist eine wichtige Aussage. Also am Ende geht es jetzt um Jesus und nicht um Fleisch. Das ist irgendwie eine Nebensache, was wichtig ist, im Hinterkopf zu haben. Und dass wir allein durch den Glauben gerettet sind, das ist ja das, was wir als evangelische Freikirchen so stark auch betonen. Und auch da ist es, ob du Fleisch isst oder nicht, so what, ist egal, es geht um den Glauben. Trotzdem ist es in der Kultur, von der wir sprechen, wo wir einen Text lesen, natürlich wichtig. Fleisch wird im Ritual geopfert und das Opfer ist Teil einer Anbetung von Gott. Und das gilt natürlich für den Gott der Christen oder für den Juden, wie es ja auch praktiziert wurde. Das gilt, das gleiche Prinzip funktioniert dann für die Götter der Griechen und Römer oder auch für andere Geister und Dämonen. Ja, das ist vielleicht jetzt nur als Überblick zu wissen, okay, Fleisch, Götzenopferfleisch in der Stadt, wo dieser Bibeltext vorgelesen wurde und an die Menschen, an die das gerichtet wurde, dass man so ein bisschen weiß, okay, worum, was war da eigentlich jetzt los? Jetzt wollen wir den Text zusammen lesen. Das ist in 1. Korinther 10, Vers 31 bis Kapitel 11, Vers 1. Da ist unten was abgeschnitten. Aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleines Stückchen, also es geht. Ich lese das vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt gerne mitlesen. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Das schauen wir uns jetzt Vers für Vers nochmal etwas genauer an und beginnen vorne mit Vers 31. was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Die wichtigen Punkte füge ich hier langsam immer mit der Folie mit ein. Aus der Gemeinde in Korinth stammt auch der viel zitierte Spruch aus der Bibel, alles ist erlaubt. Und darauf bezieht sich Paulus letztlich und geht dagegen, sagt, ja, schön, alles ist erlaubt, ist auch richtig, stimmt so, aber noch wichtiger ist es, dass ihr Gott die Ehre gebt, in dem, wie ihr euch verhaltet. Das steht letztendlich darüber. Was immer ihr tut, gebt Gott damit die Ehre. Vers 32, seid für niemanden ein Glaubenshindernis. Nicht für die Juden, nicht für die Nichtjuden, also alle anderen in der Stadt, und nicht für die Christen, also die Menschen, die schon in der Gemeinde sind. Es geht also um alle Menschen in der Gemeinde und alle Menschen sonst in der Stadt. Und ja, es geht eben um alles. Es geht um den Missionsauftrag letztendlich der Gemeinde. Wir sollen niemanden auf seinem Weg zu Gott im Weg stehen oder ein Hindernis sein. Wir wollen die Menschen näher zu Gott bringen. Das ist das Anliegen, das Paulus hier schreibt. Vielleicht ein kurzes Beispiel von mir selbst. Als ich Teenager war und in der Schule war, hatte ich eine Freundin, mit der ich ab und zu über den Glauben gesprochen hatte. Und ja, so wie ich ihr davon erzählt habe und wie ich das so gesagt habe, so ja, ich glaube dies und das und so. Und es ist am Ende dabei rumgekommen, dass sie der Überzeugung war, dass ich in der Sekte war. Das war nicht das, was ich vermitteln wollte, aber es ist irgendwie so bei ihr angekommen. Andere Assoziationen, die ich auch in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, über Christen allgemein, dass man wenig Spaß hätte, dass man viele Regeln hat und dass man eigentlich Kirche sowieso nicht mehr braucht. Das finde ich immer sehr schade zu hören. Mir war damals nicht klar, was ich jetzt genau falsch gemacht hatte, aber anscheinend hatte ich ja irgendwas vermittelt, was ich zwar gut fand und meine anderen christlichen Freunde fanden das auch gut, aber für sie war es irgendwie abstoßend. Es war für sie ein Glaubenshindernis. Der Punkt ist der, ich will darauf achten, was bei meinem Gegenüber ankommt. Bei jemandem, der nicht von Kind auf in der Gemeinde ist, jemandem, der nicht die Christen-Insidersprache spricht. Wir wollen eben andere nicht vor den Kopf stoßen, sondern wir wollen ja, sie auf dem Weg zu Gott näher bringen. Vers 33. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Muss mal halt gucken, ob ich hier überhaupt an der richtigen Stelle bin. Also ich nehme bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. Vielleicht da auch ein kurzes Beispiel zu. Ich habe ja die Freiheit zu meinem Gemeindeleiter Matthias zum Beispiel, ich weiß gar nicht, kann ich gerade nicht sehen, aber da hinten. Ich habe die Freiheit, zu dir zu gehen und sagen, Matthias, ich spende doch jeden Monat ganz viel Geld hierhin in die Gemeinde. Und deswegen habe ich ja auch das Recht darauf, dass mein Lieblingslied gesungen wird. Kann ich ja machen. Ich habe aber auch die Freiheit zu sagen, ach, es ist schön, wenn den anderen die Lieder gefallen und ich habe ein anderes Lieblingslied und zu Hause kann ich mir das auch nochmal anhören und da geht es mir. Also das funktioniert auch super. So. Genau. Der Vers geht noch weiter. Denn ich möchte, dass die Menschen gerettet werden. Und das ist der Grund, worum es uns natürlich eigentlich geht. Wir verkünden das Evangelium und deswegen haben wir andere Menschen im Blick. So, das ist unsere Motivation. Deswegen wollen wir rücksichtsvoll sein, weil wir Menschen eben näher zu Gott führen wollen. Und unsere Botschaft ist, Jesus Christus ist der Weg zu Gott, der Weg zur Versöhnung miteinander, der Weg zum ewigen Leben. Und dieser Weg steht jedem offen, davon wollen wir erzählen und deswegen tun wir das, was wir tun. Wenn wir von Rücksicht nehmen sprechen, will ich auch kurz die Gegenseite einmal beleuchten, denn wir wollen ja auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Wenn Matthias jetzt als euer Gemeindeleiter zu euch kommt und sagt, Leute, ich habe eine Idee, wir machen jetzt Gebetstreffen und zwar immer von 9 bis 17 Uhr jeden Tag und es ist auch Anwesenheitspflicht, für die Mitglieder. Dann sagt ihr nicht, ja Matthias, wenn du das gern möchtest, ich bin ganz rücksichtsvoll und ich habe dich auch voll im Blick, deswegen kündige ich jetzt meinen Job und dir zuliebe komme ich jeden Tag von 9 bis 17 Uhr in die Gemeinde. Nee, natürlich nicht. Ihr sagt zu Matthias, Matthias, dein Anliegen ist super, das ist gut. Wir können das so nicht umsetzen. Wollen wir nochmal über die Uhrzeit sprechen? Ich glaube, das Anliegen ist klar. Wir wollen die Menschen eben zu Gott führen und da muss man auch mal von Situation zu Situation abwägen, was an dieser Stelle jetzt eben richtig und angemessen ist. Denn es ist nicht immer eindeutig. Und das ist auch der Punkt, den Paulus den Korinthern klar machen wollte. Die waren zu ihm gekommen und haben gefragt, Paulus, dürfen wir denn jetzt noch das Fleisch aus dem Tempel essen? Und Paulus hat gesagt, ja, also das kommt halt auf die Situation drauf an. Ihr müsst eben schauen, wie wirkt sich das auf eure Beziehung zu den anderen Menschen aus. Daran machte die Fallunterscheidung fest. Dazu schauen wir hier nochmal auf die Folien, die ich dafür vorbereitet habe. Ich habe nur zwei Beispiele gewählt, ich und mein Fleisch allein zu Haus. Also ich bin Christ und habe Fleisch und zu Hause will ich das einfach essen. Und für den griechischen Christen in Korinth ist es klar, naja, ich kaufe das vom Markt, so wie ich es immer gemacht habe, wie ich es gewohnt bin. Und Paulus sagt, super, kein Ding, Fleisch ist, es ist nur ein Stück Fleisch, es ist nicht mehr als das, mach das so weiter, gar kein Problem. Und der jüdische Christ in der Gemeinde sagt, Natürlich kaufe ich kein Fleisch vom Markt. Mein Glaube sagt, dass das nicht richtig ist. Meine Kultur sagt das so. Ich werde das nicht machen. Und Paulus sagt, das ist genau richtig, halte dich daran. Das ist dein Weg. Anders ist die Situation in der Gemeinde. Das ist eine andere Situation. Und wenn der Grieche sagt, ja, ich bringe mein Fleisch vom Markt mit, wenn wir Gartenparty haben und dann vermittelt er dem jüdischen Christen, also direkt seinem Freund, seinem Bruder in der Gemeinde, seiner Schwester, damit beleidigst du aber meine Kultur und du verleitest mich dazu, mich in meinem Glauben falsch zu verhalten. Und da sagt Paulus, nee, das soll nicht sein. Wie du dich verhältst, soll danach ausgerichtet sein, wie sich das auf deine Beziehung zu deinen anderen Mitmenschen auswirkt. Stattdessen sagt Paulus dann, okay, lass doch dein Fleisch zu Hause, du kannst auch was anderes mitbringen und essen. Und damit wird halt die Beziehung gestärkt, weil die jüdischen Christen dann vermittelt bekommen, okay, wir nehmen Rücksicht aufeinander und das ist eben das, was wir, ja, wofür wir stehen wollen. Die Korinther haben sich damit ziemlich schwer getan, weil die hatten auch gar keine Lust, sich so in der Freiheit einschränken zu lassen, die sie hatten. Und deswegen hat Paulus dann in dem Brief nochmal einen Haufen Einzelfälle erklärt, eine ganze Liste mit den Situationen. Wie ist das, wenn man jetzt, darf ich jetzt noch in den griechischen Tempel gehen und da essen? Wie ist das, wenn ich jetzt einen Freund besuche? Wie ist das beim Abendmahl? Und so weiter und so weiter. Und der Punkt ist eben der, die Korinther sollen ihre Entscheidung so treffen, und das können wir auf uns natürlich übertragen, sie sollen die Entscheidung danach treffen, wie sich ihr Verhalten auf ihre Beziehung zu ihren anderen Menschen auswirkt und sich davon leiten lassen, wenn die Situation vielleicht nicht ganz eindeutig ist. Wir haben noch einen Vers, Vers 1 aus Kapitel 11. Folgt meinem Beispiel, schreibt Paulus, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Paulus hatte ja den Korinthern eben, wie ich es erwähnt habe, schon eine Menge erklärt und er sagt dann abschließend, bitte haltet euch daran, was ich euch gesagt habe, nicht aber, weil ich jetzt hier der tolle Hecht bin und die Ahnung habe, sondern weil Paulus sich selbst an Christus orientiert, der ja als gemeinsames Vorbild von allen anerkannt ist. So, an der Stelle möchte ich mal gerade ein Zwischenfazit ziehen. Ich habe ja gerade schon einige Weile geredet. Damit wir gleich die wichtigsten Aspekte parat haben, wenn wir die Situation mit dem Fleisch nochmal auf heute übertragen. Um das Problem zu erkennen, mussten wir verstehen, wo das Fleisch herkommt und was es in diesem Umfeld bedeutet. Das haben wir am Anfang gemacht mit der Folie, die ich dazu hatte. Wir haben in diesem Beispiel jetzt auch gesehen, warum bei manchen ethischen Fragestellungen Fallunterscheidungen getroffen werden müssen und man das nicht eindeutig beantworten kann. Und wir können anhand von den Worten von Paulus jetzt schlussfolgern, und wenn ihr euch heute einen Satz merkt, dann gerne diesen: Denkt zuerst an die anderen Menschen und an Gott. Denkt zuerst an die anderen Menschen und an Gott. Die Folie wird sich auch gleich nochmal weiter aufbauen. Ich will mit euch jetzt nochmal einen Blick auf heute werfen. Und es mag sein, dass unser Essen ja nichts mehr mit der Anbetung von griechischen Göttern zu tun hat. Aber das heißt keinesfalls, und das ist auch bekannt, dass unser Essen ja deshalb unproblematisch ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben auch viele Probleme, die sich rund um unser Essen, auch um unser Fleisch drehen und dass viele Menschen darunter leiden. Und ich weiß auch, das ist natürlich kein neues Thema. Das ist seit vielen Jahren aktuell. Das kommt in den Nachrichten vor. Noch zu Beginn der Corona-Krise gab es ja viele Schlagzeilen der Fleischverarbeitung, was da alles schief läuft. Ich will euch das jetzt nicht alles im Detail nochmal vorerzählen. Ich will jetzt nicht sagen, warum wir ganz viel Fleisch essen müssen oder sagen, es ist völlig okay. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir alle Veganer werden sollen. Was ich machen möchte, ich will einfach, so wie Paulus ja auch jetzt nicht ein generelles Verbot ausgesprochen hat, sondern Paulus hat gesagt, okay, wir müssen einfach mal auf die Menschen gucken und die wollen wir im Blick haben. Und deswegen will ich einfach nochmal ein paar Gedankenanstöße geben, entweder neue Gedankenanstöße oder für jemanden, der vielleicht auch schon sich damit beschäftigt hat, das einfach nochmal ein bisschen vor Augen zu führen und zu wiederholen. Zu sehen, okay, welche Menschen stehen denn eigentlich hinter meinem Essen auf direkte Weise oder auch auf indirekte Weise. Der Mensch, an dem man in unserer Gesellschaft heute am liebsten oder am schnellsten häufig denkt, ist man selbst. Deswegen habe ich es auch aufgeführt, mein persönliches Wohlbefinden. Irgendwie habe ich natürlich, mir schmeckt Fleisch oder nicht. Ich bin es gewohnt oder nicht gewohnt, das zu essen. Das wirkt sich eher negativ auf meine Gesundheit aus. Und dagegen war jetzt aber ja auch die Aussage, die Paulus gesagt hat, okay, denkt nicht zuerst an euch, also genau das Gegenteil, sondern denkt zuerst an die anderen Menschen. Und da kann man auch die folgenden Fragen im Blick haben, die jetzt aus dem Text kommen. Welchen Menschen habe ich im Blick oder habe ich nicht im Blick? Und bin ich jemandem ein Glaubenshindernis? Auf direkte Weise stehen wir natürlich in Beziehung zu unseren zu den Menschen, mit denen wir gemeinsam essen, das ist meine Familie, das ist vielleicht mein ökologisch verantwortungsbewusster Nachbar, vielleicht ist es auch mein Freund, der ganz allergisch auf meinen Nachbar reagiert. Also da gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen zu. Und mit den Menschen stehe ich in direkter Beziehung und ich wünsche mir, dass wir darauf das einfach im Blick haben, bei dem, was wir essen und wie wir essen. Wir sind natürlich auch über die Produktion des Fleisches indirekt mit sehr vielen Menschen verbunden, denn es braucht viele Menschen, die es zusammen mir ermöglichen, dass ich im Supermarkt Fleisch kaufen kann. Die haben gewisse Arbeitsbedingungen, die natürlich mit sehr stark davon abhängen, wie viel Geld ich bereit bin zu zahlen. Das sind Mitarbeiter vom Masthof oder vom Schlachthof. Da häufig in Deutschland diese Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, haben die häufig Familien, die überhaupt nicht hier wohnen, sondern die führen dann ja Fernbeziehungen zu Frau und Familie nach Hause. Dazu zählen dann natürlich auch Erntehelfer in Südamerika oder so, wo unser Tierfutter herbezogen wird. Und noch viele weitere Menschen, das sind natürlich bei weitem nicht alle. Und mir ist es wichtig zu sehen, okay, auch nicht direkt, aber indirekt stehe ich mit allen diesen Leuten in Beziehung und mit dem, wie ich mich verhalte, wie ich einkaufe und esse, wirkt sich das indirekt aus auf deren Lebensbedingungen. Und ich wünsche mir halt, dass es denen gut geht und darauf will ich achten, die will ich im Blick haben. Auch natürlich ein relevantes Thema ist die Umwelt oder wie wir sie als Christen ja auch nennen, die Schöpfung Gottes, unsere Erde. Dazu zählen Tiere, Pflanzen, dazu zählt die Erde selbst. Und so ist es, ja, Tierhaltung ist natürlich auch ein bekanntes Thema mit allen Stärken und Schwächen. Und auch die Relevanz beim Klimawandel von der Fleischproduktion ist nicht zu verachten. Gibt es unterschiedliche Zahlen zu? Ich habe das versucht, so ein bisschen in der Mitte zu treffen. Nur mal als Richtwert, so ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht so viel CO2 wie ungefähr 100 Kilometer Auto zu fahren. Das heißt, wenn wir irgendwie vom Klimawandel sprechen, ist eben das auch ein wichtiger Anteil, wie ernähre ich mich. Und auch der Wasserbedarf ist extrem hoch. Das sind das mal zusammengefasst, in ungefähr 300 Mal Duschen entspricht dem Wasserbedarf, was für die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch gebraucht wird. Das ist natürlich nicht alles Leitungswasser in Deutschland, sondern das ist auch die Bewässerung in Brasilien für das Futter, was unsere Kühe bekommen und so weiter. So oder so ist es natürlich ein enormer Ressourcenaufwand, Fleisch zu essen. Es ist ein bisschen provokant, vielleicht das zu sagen, aber mir ist es trotzdem wichtig, das zu sagen, weil es leben, viele Menschen werden wahrscheinlich nach uns leben und die haben ja gewisse, ja, erhoffen sich gewisse Lebensstandards. Und so oder so wird es natürlich sich einiges umstellen, wenn es immer wärmer wird und es wird viele neue Flüchtlinge geben. Und die Menschen werden natürlich genau wissen, auf welche Weisen wir eben dazu beigetragen haben, dass die Erde sich so schnell erwärmt. Und unser Essen ist da eben ein Punkt. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass, ich weiß nicht, meine Kinder oder Enkelkinder oder die Flüchtlinge, denen ich begegne in 30, 40 Jahren, dass... Ja, genau. Ja. Genau, bei der Flüchtlingsbewegung gibt es viele Probleme und in der Zukunft wird es neue Flüchtlinge geben. Genau. Und wir stehen eben in Beziehung zu den Menschen, wir stehen in Beziehung zu den Menschen, die nach uns leben. Und ich will ja einfach da auch diese Menschen im Blick haben, zu sagen, okay, meinen Beitrag will ich leisten, damit die möglichst gute Umstände haben und mir das nicht von meinen Enkelkindern vorwerfen lassen, dass ich das irgendwie verschlafen habe. Ich sage das nicht alles, damit wir jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben und uns ganz schlecht fühlen, darum geht es nicht. Mir ist es halt einfach ein Anliegen, ja, dass wir als Christen mit Verantwortung und mit Weitblick und mit Liebe unseren Mitmenschen begegnen. Ja, ich will ja, dass es meinen Mitmenschen gut geht, die ich direkt und die ich indirekt kenne. Wir kennen aus der Bibel den Begriff der Nächstenliebe und das sind ja hier auf der Folie jetzt dann bei den gemeinsamen Mahlzeiten irgendwie meine Familie, meine Freunde und so weiter. Und ja, wir wissen, dass wir heutzutage eben auch mit vielen Menschen verbunden sind, die nicht meine direkten Nächsten sind, sondern meine Übernächsten, wenn man so sagen will, oder Überübernächsten. Und auch diese Menschen will ich im Blick haben. Ich will es denen ermöglichen, dass sie ein gutes Leben führen. Diesen Menschen will ich, wenn man so sagen will, mit Übernächstenliebe begegnen. Das sind jetzt natürlich sehr offene Gedankengänge und vielleicht ist es auch ein bisschen gemein von mir, das so stehen zu lassen. Aber ich möchte das so machen, damit wir selber auch mitdenken mit dem Thema, weil es am Ende uns natürlich persönlich betrifft und nicht nur sonntags um 10. Oben seht ihr nochmal die Kernbotschaft nach wie vor, denkt zuerst an die anderen Menschen und an Gott. Das Anwendungsbeispiel war jetzt hier das Fleisch. Das ist natürlich ein relevantes Thema, damals wie heute. Man kann das aber auch auf andere Situationen und Lebensbereiche übertragen. Überall, wo wir Menschen begegnen, können wir uns von diesem Satz und von diesen Fragen auch leiten lassen, überall, wo wir mit Menschen in Beziehung stehen. Ja, Christen sind wir nicht nur sonntags, sondern auch noch nachher beim Mittag, beim Spaziergang und natürlich auch im Alltag wieder nächste Woche. Und ich will euch ermutigen, dass ihr einfach euch austauscht, auch über das, was wir gehört haben oder was ihr woanders hört, sprecht doch einfach beim Essen drüber, sprecht weiß nicht, ruft Oma nochmal an und im Telefon. Ja, und denk, hab das einfach im Kopf. Bin ich jemandem ein Glaubenshindernis? Und welchen Menschen habe ich im Blick?